das ist cool, wenn ich heute
hier.
Gut, wir machen also weiter heute im Römerbrief, wahrscheinlich die vorletzte Predigt heute zum Römerbrief. Ich wiederhole nochmal, der Römerbrief vom Aufbau her, es gibt zwei Hauptteile. Der Kapitel 1 bis 11 ist der Schwerpunkt Lehre und ab Kapitel 12 bis Kapitel 16 kommen dann die praktischen Konsequenzen. Erst kommt also der Indikativ, das heißt das, was Gott uns schenkt, dann der Imperativ, dann Tue, erst die Lehre, dann das Leben und so, so ist auch der Epheserbrief aufgebaut. Das ist schön. Gott stellt uns also nicht in dieses Leben hinein und sagt, mach mal irgendwie, sondern Gott zeigt uns ganz klar, was er uns geschenkt hat, wie wir ihn brauchen, wer wir eigentlich sind, wie wir Erlösung erfahren können, wie wir gerettet werden können, zeigt uns unsere sündige Natur, zeigt uns, wie wir mit dieser sündigen Natur umgehen können, zeigt uns seine Lösung für unsere sündige Natur und dann erst sagt er, wie ein Geretteter lebt. Der Schlüsselvers im Römerbrief ist Römer 1, Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden vornehmlich und auch die Griechen. Darum geht es im ganzen Römerbrief, das Evangelium als eine Kraft Gottes. Nicht, dass wir etwas Gutes sind, nicht, dass wir etwas Gutes vermögen. Nein, wir vermögen gar nichts aus uns heraus, wir können uns auch gar nicht verändern. Unsere sündige Natur bleibt eine sündige Natur, ja. Der Leopard, der kann seine Flecken nicht ablegen und wir können unsere sündige Natur nicht ablegen, aber es gibt eine Kraft Gottes, das Evangelium, die rettet und die uns auch Kraft gibt in unserer sündigen Natur, nämlich dass Gott eine neue Natur in uns hineingelegt hat und gerade durch die Gnade Gottes wir auch Sünde in unserem Leben natürlich besiegen können. Aber von unserer sündigen Natur werden wir nie frei, aber wir brauchen dieser Natur nicht mehr den Raum zu geben. Heute werden wir ein paar Stellen betrachten, die man gern überliest, die aber sehr kostbar sind. Und zwar würde es heute nur gehen um Grüße an die Gemeinde von Rom. Ich habe mich da ein bisschen orientiert an Wilhelm Busch und Wilhelm Busch hat über diese Grüße gepredigt und hat sehr viel geschrieben. Und ihm wurde vorgeworfen und gesagt, also Wilhelm, beim besten Willen ist ja lieb gemeint. Ich glaube, du legst da zu viel rein. Und Wilhelm Busch hat geantwortet, wie er das immer tut, nein, ich lege nicht zu viel rein. Ich habe eher die Angst, dass ihr zu wenig rausholt aus der Schrift. Und so wollen wir das also heute betrachten. Wir schlagen auf Römer 16. Und fangen an in Vers 1. Da heißt es, ich empfehle euch unsere Schwester Phoebe, die eine Dienerin der Gemeinde zu Kenchrea ist. Also wir erfahren, also es geht hier, ich lese mal weiter, damit ihr sie bei euch aufnehmt in dem Herrn, wie es Heiligen geziemt und ihr beisteht, in welcher Sache sie euer Bedarf, denn auch sie ist vielen eine Beschützerin gewesen, auch mir selbst. Wenn man diesen Vers genau liest, also eine Schwester, sie wurde empfohlen, ihr sollt sie bitte bei euch aufnehmen. Heißt also was, sie war vorher noch nicht in der Gemeinde von Rom, ihr sollt sie aufnehmen. Also sind sich die meisten Ausleger einig, dass diese Schwester Phoebe die Überbringerin des Briefes ist. Ja, also Paulus hat also den Brief hier gegeben, gesagt, du fährst doch nach Rom, hier komm, nimm mal den Brief, ist von mir an die Gemeinde in Rom. Sie hat den Brief überbracht und natürlich ganz am Ende schreibt Paulus auch noch was für sie und sagt, nehmt sie doch bitte bei euch auf und ich empfehle sie euch auch. Das ist wirklich eine treue Dienerin. Wir erfahren hier auch, dass die Frauen als Schwestern angesprochen worden sind. Unsere Schwester Phoebe, damit ist ganz klar eine gewisse, Brüder, wir sind Brüder und Schwestern, wir sind untereinander verwandt, wir haben einen Herrn, wir haben einen Vater, einen Geist, der uns alle regiert, es ist die gleiche Liebe von Golgatha, von der wir alle leben, es ist der gleiche Herr, der uns liebt und der uns in einer gewissen Weise auch verbunden hat. Deswegen redet ja auch die Bibel von einem Leib, in einem Leib sind alle Glieder miteinander verbunden. Sie ist eine Dienerin der Gemeinde, heißt es hier. Eine Dienerin, also in dem Sinne eine Diakonisse. Es war natürlich Dienst an armen, kranken Fremdlingen, hatten wir heute schon in der ersten Stunde kurz angerissen von Klaus, Das waren die Diakone, die eingesetzt worden sind. Aber Diakone waren nicht nur Männer, dieser Dienst war auch für Frauen Diakonissen. Sie war eine Dienerin der Gemeinde. Und das ist sehr, sehr schön. Ja? Wenn also irgendwo Not war in der Gemeinde oder jemand brauchte Besuch oder jemand war krank oder irgendwas, dann kam die Phoebe und hat diese Dinge erledigt für den Herrn Jesus. Ganz wunderbar. Und der Vers 2 sagt nochmal, dass sie aufgenommen werden sollte als Gnadenschwester, als Dienerin. Und das natürlich, weil sie so viel gedient hat und weil sie wirklich jemand ist, der sich einsetzt und opfert, dass ihr ihr auch beisteht, in welcher Sache sie euer Bedarf. Klar, sie kommt jetzt nach Rom, sie hat erstmal nichts, keine Herberge. Steht ihr einfach bei, gebt ihr, was sie braucht, denn sie ist viel eine Beschützerin gewesen, auch mir selbst. Ja, also vielen hat sie gedient und Paulus sagt, sogar mir. Sie hat mich geschützt, sie hat mir ein Opfer gegeben, auch ich habe ihre Dienste empfangen und habe mich an ihren Diensten erfreut. Mhm. 16, Verse 1 und 2. Und es ist schön, wenn Männer und Frauen in der Gemeinde im Dienst Gottes stehen und die Gemeinde durch diese Männer und Frauen eine besondere Liebe erfährt. Ja, das ist klar. Wir reden von Gottes Liebe und man kann Gottes Liebe erfahren, zum Beispiel, indem Gott meine Hände oder meine Lippen oder meine Füße gebraucht, diese Liebe weiterzugeben. Dann können Leute Gottes Liebe erfahren. Denn meine Hände sind ja, das hatten wir gehört im Römerbrief, die Hände Christi. Und meine Zunge soll sein eine Zunge Christi. Gott gebraucht hier Menschen um seine Liebe. Und deswegen können wir auch im Gebet sagen, Herr, nimm mich hin, gebrauche mich, meine leeren Hände, mach was, das ist einfach für dich da ist, dass du es gebrauchen kannst. Es soll doch dir gehören. Wir gehen weiter zu Vers 3. Grüßt die Priscilla und den Aquila, meine Gehilfen in Christo. Und Vers 4. Welche haben ihr für mein Leben ihren Hals dargegeben, welchen nicht allein ich danke, sondern alle Gemeinde unter den Heiden. Also wenn man ein Bibelquiz macht, gibt es eine interessante Frage. Nenne ein Ehepaar, das eins war zum Bösen und nenne ein Ehepaar, das eins war im Guten. Also ein Ehepaar, das einig war im Bösen im Neuen Testament, das Hananias und Sapphira, die waren sich einig geworden, die Gemeinde zu belügen. Und ein Ehepaar, das vorbildlich Gott diente, also spontan fällt mir nur Aquila und Priscilla ein. Ja, der Aquila war Zeltmacher, wie und Paulus verrät auch im Vers 5 dann, dass sich in ihrer Gemeinde, in ihrem Haus die Gemeinde versammelt hatte. Ja, und also das waren wirklich hingegebene Leute. Also wir sehen später noch, dass in dieser Gemeinde, da waren Sklaven dabei. Ja, und jetzt öffne ich mein Haus und da kommt ein verdreckter Sklave rein, gerade von seiner Drecksarbeit, und setzt sich auf meine Couch. Und ich nehme ihn in die Arme, ich küsse ihn, grüße ihn mit dem heiligen Kuss, ist wahrscheinlich noch verschmutzt und im Schweiß gebadet. Ich nehme ihn auf in mein Haus, umarme ihn und küsse ihn. Und er setzt sich hin und fühlt sich zu Hause. Das war christliche Liebe zu Zeiten Rom. Christliche Liebe, Aquila und Priscilla. Aber wir denken auch mal, jetzt nehmen wir die ganzen Kinder auf in unserem Haus, wie sieht es danach aus, werden die alles heilen lassen, dies, das. Nein, es ist nicht unser Haus, es ist Gottes Haus. Es waren Menschen, im Vers 4 wird das gesagt, die liebten und die bereit waren, ihr Leben hinzugeben. Vielleicht erfuhr manch ein christlicher Sklave das erste Mal echte Liebe bei Aquila und Priscilla am Haus. Ja? Der nimmt mich auf, der küsst mich, der umarmt mich. Ich darf mich hinsetzen auf seine Möbel, ich werde vernünftig behandelt. Er gibt mir zu essen und zu trinken. Was ist das hier? Ich bin doch nur ein Sklave. Sie waren Mitarbeiter von Paulus, und zwar, es ist auch interessant, in der Apostelgeschichte tauchen sie schon mal auf, in der Apostelgeschichte 18, vielleicht kann man es mal aufschlagen, Apostelgeschichte 18. Da sehen wir das in Vers 2. Und er traf einen Juden namens Aquila, der aus Pontus stammt und kürzlich mit seiner Frau Priscilla aus Italien gekommen war, weil Claudius angeordnet hatte, Rom zu verlassen, weil Claudius allen Juden angeordnet hatte, Rom zu verlassen, er kam zu ihnen. Also Priscilla und Aquila sind nach Korinth gekommen. Sie wurden vertrieben aus Rom, also eigentlich furchtbar. Der Kaiser sagt, alle Juden raus hier, Rom soll judenrein sein. Deswegen mussten sie nach Korinth, ein totaler Schlag. In Korinth passiert ihnen das Beste, was ihnen heute passieren können. Sie lernen das Evangelium kennen, sie kommen mit dem Apostel Paulus in Kontakt. Sie, nicht nur das, nicht nur, dass sie jetzt Brüder waren im Herrn, sondern in Apostelgeschichte 18, Vers 3, weil er das gleiche in Handwerks hat, blieb er bei ihnen und arbeitete, denn sie waren vom Handwerk Zeltmacher. Er hatte noch einen Berufskollegen, sie konnten auch gemeinsam schaffen, unter einem Dach gemeinsam verkaufen, war also für Paulus auch schön, für ihn auch schön. Und on top, er hat die Rettung in Jesus Christus erfahren. Das Allerwichtigste. Ja? Und dann, also erst geht er von Rom nach Korinth und später grüßt ihn Paulus, wo er wieder in Rom ist. Er geht dann nach Rom zurück. Und Paulus grüßt ihn und das Evangelium, das er in Korinth gehört hat von Apostel Paulus, predigt er dort in Rom und hat wie immer eine Gemeinde in seinem Haus. Gastfrei, fleißig, dieser Aquila. Und was hier noch auffällt ist, nicht nur das, von Korinth sind sie Paulus auch nach Ephesus gefolgt. In Ephesus musste dann Ephesus verlassen, weil er nach Jerusalem musste. Da kommt ein anderer Prediger namens Apollos und er predigt richtig feurig, aber hat den Herrn Jesus nicht so ganz verstanden. Und da geht der Aquila hin und sagt, du Apollos, ich finde das richtig gut, was du hier predigst. Du predigst von Jesus, aber guck mal, ich erkläre dir das mal. Und dieser mächtige Apollos, der hört diesen einfachen Zeltmacher zu. Er sagt nicht, was bist du jetzt hier für einer? Nein, der hört ihn zu, ah, das ist ja spannend. Und baut das voll mit ein. Er war ein richtiger Segen gewesen, sowohl für den Apollos, als auch für die Gemeinde in Ephesus, später kommt Paulus wieder und ist 2 Jahre in Ephesus und von da aus geht das Evangelium nach ganz Asien. Und dort eine Schule, öffentliche Bücherverbrennung, alles in Ephesus. Also das hat alles dieser Aquila mitgemacht. Und jetzt ist der zurück in Rom. Und Paulus grüßt sie. Auch interessant ist die Aufzählung. Also wir würden sagen, grüßt, wen nennen wir zuerst, den Bruder oder die Schwester? Zuerst würden wir eigentlich den Bruder nennen. Ne? Paulus sagt nein. Grüßt die Priscilla und die Aquila. Und so viel ich, auch in der Apostelgeschichte 18, kommt zuerst die Priscilla, dann der Aquila. Also zuerst kommt die Frau. Also die Priscilla muss besonders eifrig gewesen sein. Die muss wirklich ihren Mann gezogen haben. Sagt, oh, was der Paulus sagt, auch wenn Jesus kommt, müssen wir machen. Und er lässt sich von seiner Frau mitziehen und Paulus merkt das und sagt immer, grüß die Priscilla, ah ja, und auch den Aquila. Zuerst die Frau, dann den Mann. Ja, sehr, sehr spannend. Dann geht es weiter im Vers 5, auch grüßt die Gemeinde in ihrem Haus, hatte ich ja schon gesagt. Sehr, sehr schön, sie haben natürlich ihr Haus geöffnet für die Gemeinde, sie haben sich hingegeben, sie haben ein Leben gelebt des Opfers. Danach grüßt Epenetus, meinen Lieben, welcher ist der Erstling unter denen aus Achaia in Christo. Die erste Frucht, die geerntet wird, ist immer die beste. Ja? Also endlich die erste Erdbeere, endlich wer einen Garten hat, die ersten Kartoffeln, die erste Frucht, man freut sich, Mensch, das wächst jetzt. Und so war es auch für den Apostel Paulus. Ja? Er predigt in Achaia und endlich der Erste kommt zum Glauben. Das ist der Erste. Der Erste, der zum Glauben gekommen war in Achaia, war dieser Epenetus. Ja? Man muss sich vorstellen, Menschen, sie sind in einer Kultur gefangen. Sie sind alle sie haben alle ein familiäres Umfeld, sie haben alle eine gewisse Religion und jetzt kommt jemand von außerhalb und verkündet Christus und irgendjemand sagt, es ist mir egal, was die anderen sagen, es ist mir egal, was die anderen tun, ich möchte Jesus gehören. Er ist der Erste, der sich traut, rauszugehen und natürlich hat der Apostel zu ihm eine besondere Beziehung. Es ist der Erste, der sich abwendet von dieser ganzen gesellschaftlichen Strömung und es wagt, ein Außenseiter zu sein. Vielleicht hatte dieser Epenetus einen besonderen Hunger nach der Wahrheit gehabt, vielleicht ein besonders zartes Gewissen. Es wäre wirklich spannend, wie dieser Epenetus zum Glauben gekommen ist und warum er als Erstes gesagt hat, Jesus, ich möchte Jesus nachfolgen, ich möchte sein Eigentum sein. Und was wird das für Paulus eine Ermutigung und Freude gewesen sein? Mensch, jetzt, ich habe einen gewonnen und dafür hat sich schon die ganze Reise gelohnt. Und jetzt ist dieser Epänetus sogar nach Rom gegangen, wo es besonders furchtbare Sitten gab, Stadion, Spiele, Verfolgungen, Blutopfer. Und gerade dort bezeugte der Epänetus seinen Herrn und Paulus hat diese besondere Beziehung zu ihm. Dann geht es weiter in Vers 6. Grüßet Maria, welche Mühe und Arbeit mit uns gehabt hat. Also es ist mal spannend, dass wir die alle mal in der Ewigkeit sehen werden und dann mal sehen werden, was Gott mit denen gemacht hat. Ja? Maria hat also Mühe und Arbeit mit uns, mit dem Apostel. Also Maria war also eine Frau, die erinnert uns an die Maria, die zu den Füßen des Herrn Jesus gesessen hat und an Martha zugleich, die diente. Sie saß, sie hörte den Apostel zu und sie diente den Apostel. Viel Mühe und Arbeit mit uns.
Das war die gleiche Maria.
Sie erinnert uns an die Maria, aber es war wahrscheinlich eine andere Maria. Ja, wir haben es letztes Mal gehört von dem Bambus, der abgehauen wurde, aufgeschnitten wurde, damit er praktisch, das gibt dann wie so Regenrinnen und damit konnte das Wasser auf die Felder geleitet werden. Und die Maria war ein solcher Bambus, ja. Durch sie konnte die Gnade Gottes hindurchfließen. Sie war keine vielgeschäftigte Martha, kein blinder Aktionismus, sondern echte Liebe, die sich hingibt. Grüßt Maria, welche viel Mühe und Arbeit mit uns gehabt hat. Und diese Maria war schon in Rom. Der Apostel Paulus war noch nie in Rom. Die sind alle nach Rom gegangen. Ja, und es gibt auch viele Gläubige, die jammern, mich versteht keiner, mich hat niemand lieb, um mich kümmert sich keiner. Doch, es gibt einen, der sich liebt, es gibt einen, der sich um dich kümmert, und das ist der Gekreuzigte. Und die Maria hat überhaupt nicht gefragt, liebt mich irgendjemand, kümmert sich um mich jemand. Sie hat gefragt, wo sind Aufgaben für mich? Wie kann ich hier dienen? Ah, der Apostel Paulus, vielleicht mal gut, der soll mal lieber predigen, seine Klamotten waschen. Paulus, vergiss es, Klamottenwaschen machst du nicht mehr. Ich mache das jetzt für dich. Du gehst bitte predigen, machst bitte Seelsorge. Essen, kochen, ich bring dir was. Kümmere dich nicht um diesen Kram, das mache ich für dich. Geh bitte und predige, mach die Seelsorge. Ich mache das für dich. Er hat sich hingegeben, Mühe und Arbeit gehabt. Was, du willst da irgendeine Schwester, irgendein Bruder, der nicht mehr kochen kann, ich sag, vorbeibringen, komm, ich koche dir was, bring das denen bitte vorbei. Und dann bete bitte mit ihm. Ganz einfach, praktisch sagen. Also es gibt eine schöne Predigt von Andreas Feld über Kinderarbeit. Er sagt, es gibt ganz einfache Dinge, die kannst auch du machen. Ein Bruder kauft sich einen Bus, damit er 9 Kinder zur Kinderstunde fahren kann. Das kannst auch du tun. Und wenn du es mit deinem Auto tust und 2 Jahre fährst, es gibt ganz einfache kleine Dienste, auch das kannst du tun. Du kannst auch ein Werkzeug sein in der Gnade Gottes. Ja, Wiedergeburt ist, ich möchte den Kindern Gottes dienen. Und Paulus hatte diese Liebe der Maria nie vergessen, die sich äußerte in Mühe und Arbeit. Vers 7. Grüßt Andronikus und den Junias, meine Gefreundeten, meine Mitgefangenen, welche sind berühmte Apostel und vor mir gewesen in Christo. Es geht hier um Männer, um sehr spannende Geschichten. Gefreundete heißt im Griechischen so viel, also Andronikus und Junias kann man auch übersetzen mit Verwandte. Es waren also wahrscheinlich Juden aus dem Volk Gottes, aber das Komische ist, sie hatten römische Namen. Also, weil meine Gefreundeten, eigentlich griechisch meine Verwandten, so sagt zumindest Wilhelm Busch und ich glaube das auch, wahrscheinlich war der Vater von Andronikus und jemand, der die römische Macht imponierte. Und der andere hieß Junias. Und er hatte einen griechischen Namen. Also der Andronikus eher ein römischer Name, Junias eher ein griechischer Name. Und der Junias kam wahrscheinlich aus einem Haus, wo man die griechische Kultur hochachtete. Und sie waren beide also irgendwo in ihrem Volk entwurzelt. Ne? Also der Vater von Andronikus sagt hier, die Römer, die mal haben richtig Power, kommen wir halten uns mal mehr zu denen. Und Junias, naja, die Griechen, die haben eine hohe Kultur und die Spiele und das und das und das und Kunst. Sie haben sich also irgendwo die Eltern vom Volk Gottes gelöst und waren in Rom. Und beide kommen zum Glauben an den Herrn Jesus. Und beide finden eine neue Identität in Christus. Beide gehören dem Herrn. Beide haben erfahren, der Vogel hat ein Haus gefunden. Ich habe jetzt eine Heimat gefunden in Jesus Christus. Nicht mehr in Rom, nicht mehr in römischer Macht, nicht in der Kunst von und Kultur Griechenlands, sondern in Jesus Christus. Und beide waren schon vor dem Apostel Paulus Christen geworden. Sie müssen sich also relativ zeitig bekehrt haben, welche Formen gewesen sind in Christo. Es könnte sogar sein, es wäre theoretisch möglich, dass Paulus sie verfolgt hatte, in der Zeit, wo er noch ein Verfolger war, dass sie ihn, weil es heißt hier, meine Mitgefangenen. Paulus war zum Zeit der Abfassung des Römerbriefes wahrscheinlich in Korinth gewesen, er war noch gar nicht im Gefängnis. Warum er hier schreibt, meine Mitgefangenen, ist schwierig. Es ist also vielleicht möglich gewesen, dass in der Zeit, wo er die Christen verfolgt hatte, kurze Zeit danach auch noch kurz ins Gefängnis gekommen ist. Und es kann sein, dass dort die Verfolgten auf den Verfolger trafen und es gar nicht fassen könnten, dass der, der sie ins Gefängnis gebracht hat, nun selbst im Gefängnis ist, weil Mitgefangene kann man gar nicht anders erklären. Auf jeden Fall sagt Paulus hier auch, sie sind berühmte Apostel. Apostel bedeutet nur, dass sie den Herrn gesehen haben. Und das haben Jahrhunderte in der ersten Christenheit, das schreibt auch der Apostel Paulus im ersten Korintherbrief, hatten den Herrn Jesus noch gesehen vor seiner Auferstehung. Weil unter den 12 Aposteln sind sie nicht genannt. Berühmte Apostel vor mir gewesen in Christo. Es geht weiter in Vers 8. Grüßt Amplias, meine Lieben in dem Herrn. Amplias war also in Rom immer der Name eines Sklaven. Der Wilhelm Busch, der schreibt jetzt von sich, der ist ja in Frankfurt groß geworden und da ein ganz edlen Viertel, da waren also die ganzen Leute von Benz und was es alles gab. Also die ganzen reichen Leute, und die hatten natürlich alle einen Hausdiener. Und den Hausdiener, der hieß immer Johann. Also egal wie der hieß, ob der Hans oder Heinz, oder der hieß immer, das war der Johann. Johann heißt Diener. Und in Rom hießen die Sklaven Amplias. Ja? Die werden alle charakterisiert, was sie taten. Amplius, der war ein Sklave, der konnte gar nichts tun für die Gemeinde. Ja? Also wenn der gesagt hat, ich will auch mal mitmachen, Mission, wäre gar nicht gegangen. Er war ein Sklave, der musste komplett für seinen irdischen Herrn sein. Er war froh, wenn er sich mal heimlich in die Versammlung der Gläubigen irgendwie schleichen konnte. Sklave in Rom war die unterste Schicht. Man war behandelt, man war eigentlich nur ein Stück Werkzeug, das man wegwerfen konnte. Weil wenn man Sklave nichts mehr taugt, wenn er mir nichts mehr bringt, dann weg mit dem und einen anderen holt. Sie wurden gar nicht als Menschen wahrgenommen. Sie waren ein Spielball der Laune ihrer Herren. So wie ich kann auch mit meinem Hammer machen, was ich will. Ja. Ich kann meinen Hammer kaputt machen, ich kann ihn verbrennen, ich kann mit meinem Hammer machen, was ich will. Und niemand wird sagen, was tust du da mit deinem Hammer? Das ist allen völlig egal, was ich damit mache. Und so war der Sklave in Rom. Natürlich, wenn ich meinen Hammer verbrenne, dann wird jemand sagen, bist du blöd, hast jetzt gar keinen Hammer mehr, musst neu kaufen. Also der einzige Verlust, wenn ich einem Sklaven etwas Böses antue, ist meine Arbeitskraft. Ich hab weniger Arbeitskraft, deswegen versuche ich ihn vernünftig zu behandeln. Aber an sich hat er überhaupt gar keinen Wert. Und jetzt kommt dieser Amplias irgendwie mal zu den Gläubigen. Sie nehmen ihn freundlich auf. Sie verachten nicht sein Sklavengewand. Er wird umarmt. Er fühlt sich wie zu Hause. Er fühlt sich vielleicht das erste Mal in seinem Leben zu Hause. Er hört die Lieder. Er lauscht die Botschaft. Er wird umarmt, Jesus liebt mich, Jesus macht dich neu, er gab seinen Sohn für dich. Bei ihm kannst du frei sein, obwohl du ein Sklave bist, kannst du dennoch frei sein. Du kannst freier sein als der Herr, dem du gehörst, der immer noch als Sklave der Sünde ist. Er wurde akzeptiert als vollwertiges Glied der Gemeinde. Er war genauso Bruder wie alle anderen Brüder. Nicht wertlos, nicht mehr, nicht weniger. Und Paulus, diesen bedeutenden Brief, er grüßt einen ganz unbedeutenden Sklaven. Und an diesen denkt er. Und dieser Sklave hatte für Paulus einen Wert. Der hat ihn nicht übersehen, er hat ihn nicht vergessen. Er trug die Last mit, Mensch, dieser Arme, was der durchmachen muss bei seinem Herrn. Ja. Und dann wurde dieser Sklave, das heißt ja auch die aus des Kaisers Haus, heißt es irgendwo, grüßen, also auch sind schon Leute aus dem Haus des Kaisers auch in der Versammlung der Gläubigen gewesen. Die haben vielleicht hochgestellte Leute, die haben den Amplias geküsst. Und jetzt sagt der große Apostel, eigentlich Führer der Gemeinde, sagt, meine Lieben, dieser Amplius, dieser Sklave, das ist mein Lieber. Und tatsächlich war das auch die Botschaft von Apostel Paulus, der sagt, wenn du deinem Herrn dienst als Sklave, ist dieser Dienst dem Herrn genauso wertvoll, wie als ob ich auf der Straße predige. Mach deine Arbeit, mach sie für den Herrn Jesus, dann ist deine Arbeit geahndet. Es geht weiter in Vers 9. Grüßt Urban, unseren Gehilfen in Christo, und Stachus, meinen Lieben. Ja? Urban, man könnte auch sagen, Urbanus heißt übersetzt einer, der nach Rom gehört, heißt doch übersetzt witzig, dreist, unverschämt. Also wenn man jetzt zu einem Jungen sagen würde, hier, du bist ein richtiger Urbanus, dann würde das bedeuten, du bist mit eingewaschener Asphaltblüte eine richtig freche Großstadttype. Ja, das ist also kein richtiger Name, Urbanus, das ist wie eine Art Spitzname. Also richtig mit allen Gewassern gewaschen, richtig krasser Großstadtmensch. Und als der Urbanus Christ wurde, ist das Spitzname geblieben. Urban war wahrscheinlich in Rom groß geworden, kannte alle Vergnügungs- und Lasterstätten dieser Stadt, ihm war nichts unbekannt, wo was lief, wo die nächste Party stieg, Sünde, wo alle Lasterhöhlen sind. Er wusste alles, er kannte alles, alle Gassen und Winkel, ein echtes Asphaltblüte. Und dieser Typ Urban wurde ein Eigentum des Herrn Jesus. Ja, und Wilhelm Busch sagt dazu auch nicht, wir Christen müssen in die Welt passen. Dieser Weltmensch, dieser Urbanus, der wollte mit dieser Welt gar nichts mehr zu tun haben. Er wollte endlich Christ sein. Er wollte ein anderes Leben führen. Ja, und es gibt auch Gedanken, dass Christ sein nur etwas für religiös Veranlagte ist. Nein, Jesus kam zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und Jesus starb auch für diesen Urban. Es gibt jetzt auch ein interessantes Video, wie ein Neonazi gläubig geworden ist. Nee, ich glaube, der die Banditos mitgegründet hat, ist gläubig geworden. Also sehr, sehr spannend. Ich habe es mir leider noch nicht anschauen können. Und jetzt kommt das eigentlich Spannende. Der ehemals religiöse Pharisäer Paulus grüßt den Welt- und Lebemann Urbanus. Der selbstgerechte Paulus grüßt den, der keine Sünde ausgelassen hat, und nun stehen beide Seite an Seite und dienen einem Herrn. Ja, und Urban ist sogar der Gehilfe von Paulus. Vielleicht anzunehmen, ging der Urban dem Paulus auch manchmal ganz schön auf die Nerven. Ja? Wenn so ein Typ zum Glauben kommt, der schleppt ja doch noch ein bisschen was mit sich. Er sagt hier nicht, mein lieben Urban, also der Amplius, das war der Liebe in dem Herrn, grüß doch mal Urban, unseren Gehilfen, das war ein netter Gehilfe. Er sagt jetzt nicht mein Lieber oder dergleichen, aber er sagt, es ist Gehilfe. Und es ist doch schön zu sehen, wie bunt der Garten Gottes ist, dass jemand, der mit Hingabe dem Herrn diente, der hat wahrscheinlich gesehen, der Urban, wie Paulus die Fackel des Evangeliums durch Europa trug, und er hat gesagt, da will ich meine Kerze daneben stellen, und auch meine Kerze will ich leuchten lassen. Das sind alles Männer, die nicht das ihre suchten, während eine Welt in Flammen steht. Und dann kommt noch der Stachus im Vers 9, und Stachus, meinen Geliebten, der ist wieder der Geliebte, also der Amplias ist der Geliebte im Herrn, der Stachus ist der Geliebte, und der Urbanus ist eben der Urbanus, der Gehilfe. Also eben rauer, harter Typ, aber trotzdem beim Herrn Jesus geliebt und angenommen. Ja, und von dem Stachus wird nichts weiter gesagt, außer mein Lieber. Vielleicht ist es so, dass er ein bisschen schüchtern war und dass Paulus ihm da heraushelfen wollte. Er konnte vielleicht keinen besonderen Dienst übernehmen in der Gemeinde, hat sich nicht getraut, was zu machen, ein bisschen schüchtern, ein bisschen zurückgezogen. Paulus sagt einfach, grüß doch den Stachus, meinen Geliebten. Und dieser Name Stachus kam aus der römisch-griechischen Heidenwelt. Und dieser Grieche Stachus ist wieder eins geworden mit den Juden Paulus. Genau, also wahrscheinlich so, Paulus diktiert den Brief, der hat ihn ja diktiert, dann wurde er aufgeschrieben, jetzt kommen die Grüße, jetzt denkt er, ja, den mein Geliebten, und der hat für mich gearbeitet und der hat sich hingegeben, und jetzt, ja, grüß mal Stachus, meine lieben Stachus, fertig. Konnte nicht viel sagen zu Stachus, aber den habe ich einfach lieb. Der hat sich nicht mit Diensten hervorgetan wie der Urban oder wie Maria, aber Stachus, den armen Kümmerling, nein, den habe ich einfach lieb. Und in der Gemeinde geht es eben nicht um Leistung. Der hohe Paulus und so ein Niemand wie der Stachus, nein, alle haben einen Herrn, alle sind angenommen von einem Herrn, alle treten vor den Herrn, nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. In der Gemeinde soll niemand untergehen, auch nicht der Schwache. Und gerade zu dem Schwachen sagt er, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Im Reich Gottes ist alles Gnade und Geschenk. Und wir dürfen tun, weil wir begnadigt und beschenkte sind. Ja, es gibt Gelehrte, die können mit dem Römerbrief gar nichts anfangen. Und da gibt es einen Stachus, der in seiner Armut weiß, der diesen Brief hört, wo er vorgelesen wird in der Gemeinde von Rom, und für ihn ist es Balsam, und er versteht diesen Brief. Vers 10. Grüßt Apelles, den Bewährten in Christo, grüßt die von des Aristobulus Gesinde. Wilhelm Busch erzählt, also wenn er hat ja eine Jugendarbeit gehabt, wenn jemand also in eine andere Stadt gezogen ist, dann haben sie dort der Gemeinde die Info gegeben, da kommt jemand, kümmert euch mal ein bisschen um den, besucht den mal und holt den mal ab, dass der jetzt nicht untergeht im Glauben. Und die hatten Mitarbeiter, da haben die überhaupt nichts gemacht, weil das ist völlig klar. Das Erste, was sie machen, wenn die in eine andere Stadt kommen, die suchen von sich aus eine Gemeinde und fragen, wo kann ich arbeiten? Und so sagt Paulus, so sagt er Wilhelm Busch, also es gibt Christen, um die ist man immer in Sorge, dass sie umfallen. Und es ist dann wie in einem Schlachtfeld, ja, wenn jemand verwundet ist, müssen zwei Gesunde den ins Lazarett tragen auf dem Schlachtfeld. Und so gibt es auch Christen, die müssen immer geschleppt werden und die müssen praktisch wie in den Himmel hineingeschleppt werden. Jetzt haben wir den endlich reingeschleppt. Ja, und es gibt Christen, die einfach Pfeiler im Hause Gottes sind. Und zu denen gehörte der Apelles, den Bewährte. Dieser war ein solcher Pfeiler. Ja, im Kampf würde man sagen, es ist einer, auf den man sich definitiv verlassen kann, der seine Kameraden nie im Stich lässt. Ja, in der Gemeinde ist es ein bisschen anders. Also es ist nicht so, dass der Herr sich auf den Apelles verlassen kann. Gott kann sich auch auf mich nicht verlassen, sondern ich trete vor Gott als Versager. Ich würde mich auch nicht selber auf mich verlassen wollen. Aber es ist ein Bewährter in Christus. Und ein Bewerber an Christus ist jemand, der weiß, ich kann mich in allen Lagen auf den Herrn verlassen. Der Herr trägt mich, der Herr ist treu, Christus hält mich fest. Das ist jemand, der bewährt ist in Christus. Und die Welt hungert nach Charaktere, die etwas Festes haben, die um eine echte Geborgenheit wissen, die einen Stand haben und die wissen, die Erlösung im Herrn Jesus vermag uns alles zu schenken. Und ein Bewerber muss natürlich Proben ablegen. Wahrscheinlich hat dieser Apelles viel durchgemacht. Und sein Glaube wurde bewährt. Und wir sehen hier, den Gott liebt, den züchtigt er. Ja, und es ist auch heute genauso, ja. Das ist wie eine Armee. Heute kommt die Unterweisung, wir hören jetzt viel von Gottes Wort. Morgen kommt schon die Probe im Alltag, in den ganz kleinen Alltagsdingen. Egal, wo du hingestellt bist, ob du im Büro oder irgendwo, wo auch immer du bist, an einem Studienarbeitsplatz, in deinem Haushalt, es gibt Proben. Dort prüft dich der Herr durch diese ganz kleinen Dinge, dass dein Charakter offenbar wird und dass du erkennst, wie sehr du den Herrn Jesus brauchst und dass du ohne den Herrn Jesus das gar nicht tun kannst. Ohne den Herrn Jesus kannst du nicht lieben, wie du lieben solltest, kannst du nicht stille bleiben, wenn dich Dinge pieksen. Ohne den Herrn Jesus kannst du dein eigentliches Ich gar nicht erkennen, bist blind für dich selber und rennst weiter blind für dich, dein Leben verschwenden und vergeuden. Wir brauchen seine Gnade. Wir brauchen sein Licht, wir brauchen seine Wahrheit. Und so jemand war dieser Apelles, der war bewährt, der hat sich in den kleinen Dingen bewährt. In seinen kleinen Alltagsproblemen, mit gleichem Umgang mit seiner Frau, mit seinen Kindern, mit seiner Arbeit. Dort hat er den Herrn Jesus groß gemacht, in diesen kleinen Dingen. Und da können wir uns bewähren. Es kommt auf diese kleinen Proben an. Ja, also, ich habe das ja mal erzählt, mein Chef hat mir einen Vortrag geschickt von jemandem, der Eliteeinheiten in Amerika trainiert, Navy Seals. Und der hat gesagt, du kannst die Welt verändern, das fängt damit an, dass du dein Bett machst. Alle haben gelacht, dann ändert niemand mehr. Das hat er erklärt. Kommt darauf an, dass du am Morgen dein Bett machst. Auf diese kleinen Dinge kommt es an, nicht auf die großen Dinge. Du kannst die großen Dinge machen, wenn die kleinen Dinge funktionieren. Das war der Apelles, das war ein Bewerter. Wir werden angegriffen und Ziel der Proben, und Gott lässt es auch zu, dass wir in Proben kommen. Und sein Ziel ist, dass wir zerbrechen. Dass wir an uns selbst verzagen, dass wir aufhören, Gutes in uns selbst zu suchen, dass wir aufhören, auf uns selbst zu verlassen, sondern dass wir es lernen, ganz allein auf die Gnade zu hoffen. Ja, und vielleicht wurde der Apelles von der Welt gelockt, vielleicht wurde er mal verfolgt, vielleicht kam er in Nöte und Kämpfe, vielleicht in irgendwelche Krankheitsnöte, wo es schwierig war für ihn, das aus Gott zu nehmen. Vielleicht wurde er verleugnet, vielleicht Enttäuschungen in der Gemeinde, was auch immer. Aber er hielt sich an Gottes Gnade und er merkte, die Gnade hält mich. Er wurde nicht verbittert, er blieb fest im Glauben und so einer ist ein Bewerber. Und Paulus wusste das. Grüßt Apelles, den Bewerten in Christus. Dieser Apelles ist ein Vorbild für dich und für mich. Wenn es darauf ankommt, sind wir nicht bewährt. Aber im Hebräerbrief heißt es, es ist ein köstliches Ding, dass das Herz fest wird, welches geschieht durch Gnade. Und Gott macht aus dem schlechtesten Material das Beste. Klar, ja, aus diesen Dieser Predigtpult hier, das ist gutes Material, das ist gutes Holz, der hält schon eine ganze Weile. Gott braucht nicht das gute Material, Gott nimmt das schlechteste Material. Hat man in der ersten Stunde gehört, ja, die ganzen Gottesmänner, ja, der eine, die Lea war hässlich, der nächste war depressiv, der nächste ist von Gott weggerannt und all aus diesem ganzen schlechten Material hat Gott etwas gemacht zu seiner Ehre und Herrlichkeit. Niemand ist zu schlecht für ihn. Und dann noch kommt, grüßt die, in Vers 10, die von des Aristobulus Gesinde. Es ist, jetzt wird es auch wieder spannend, es geht um Sklaven im Haus des Aristobulus. Die lebten in Rom, wo sich alle Sitten auflösen. Rom, bekannt für hemmungslose Vergnügungssucht. Jeder spinnt Intrigen gegen den anderen. Und gerade die Sklaven hatten einen furchtbaren Herrn. Und gerade dieser Aristobulus, der war Prinz aus einer jüdischen Herrscherfamilie, und zwar der Herodianer. Die Herodianer, das wissen wir vielleicht aus der Bibel, die waren berühmt für hinterhältige Morde, Ehebruch. Ja, also der Herodes, der hatte, deswegen sagt der Paulus ja, die Frau, die du hast, die Johannes der Täufer, du darfst diese Frau gar nicht haben. Ehebruch, dann haben sie hinrichten lassen und ihre eigenen Kinder teilweise hinrichten lassen. Also ganz furchtbare Familie. Die Sklaven im Haus des Aristobulus, die hatten einen solchen Herrn, der seine Machtgelüste voll ausgelebt hat. Und diese armen Seelen waren jetzt Teil der Gemeinde. Und obwohl sie ein solch hartes Schicksal hatten, haben sie die erlösende Gnade erfahren. Und sie wussten, über unseren Herrn Aristobulus steht ein anderer Herr. Und mein Leben ist jetzt nicht mehr in der Hand von den Aristobulus, egal was der mit mir macht. Ich gehöre einem Herrn. Der Herr Jesus ist mein Herr, der leitet mich, der führt mich, der wird mir Gnade geben für meine Aufgaben. Er wird mir Gnade geben, so einen Aristobulus zu ertragen. Er ist mein Licht in der Nacht. Ich gehöre nicht mehr der Wege von Aristobulus. Ich gehöre den Herrn Jesus, der mich erkauft hat und der mich erlöst hat mit seinem teuren Blut. Ja, Sklaven waren ja der unterste Stand. Ich habe das erklärt. Jedes Rennpferd und jeder Rassehund waren wertvoller als ein Sklave. Und diese Sklaven hören jetzt den Römerbrief über den Zorn Gottes, der schrecklich ist, über den Zorn Gottes über unsere Sünde und dass dort am Kreuz der Zorn Gottes gestillt war, dass es keinen höheren Stand auf dieser Welt gibt, als Kinder Gottes zu sein. Und sie erfahren das, sie werden Kinder Gottes, vergeben, erlöst, erkauft, getröstet. Ja, und sie erkennen, eigentlich bin ich geadelt. Und wie niedrig ist mein Herr, der noch in der Sünde verstrickt ist und gar nicht weiß, was er tut und doch keine Ruhe hat. Erkennt nicht diesen Trost, erkennt nicht die Freude der Sündenvergebung. Ich habe das erfahren, mein Herr leider noch nicht. Aristobulus heißt eigentlich übersetzt einer, der das Beste will. Und leider passt das überhaupt nicht zu jemand, der mit Mord und Intrigen beschäftigt. Aber zu wem würde das passen? Dieser Name zu unserem Herrn Jesus. Der Herr Jesus ist der, der das Beste will, der das Beste will für uns. Beschreibt Philipp Busch, stellt euch vor, zwei Sklaven gehen auf der Straße, werden angesprochen. Sag mal, wem gehört ihr eigentlich? Jetzt antworte ich, na, wir gehören den Aristobulus. Ja, hat er viel für euch bezahlt? Ah ja, den allerhöchsten Preis. Seid ihr so viel wert? Nee, wir nützen gar nichts und wir taugen gar nichts. Ist denn Aristobulus ein guter Herr? Aristobulus ist der beste Herr, den es gibt. Hä, ich habe komplett anders gehört. Ja, wir gehören eben einem anderen Aristobulus. Wir gehören dem Herrn Jesus. Es geht weiter in Vers 11. Grüßt Herodian, meinen Gefreundeten, und grüße die von des Narzissus Gesinde in dem Herrn. Herodias, meinen Gefreundeten, kann auch sein, mein Verwandter. Und es gibt Ausleger, die sagen, er war der Vetter, also der Cousin von Paulus gewesen. Also sehen wir, eine Familie, Apostel Paulus, aber zwei Richtungen. Paulus, der strenge Pharisäer, Herodian dagegen, verrät der Name weltoffen. Die Herodianer waren lebende Männer ohne Hemmungen. Zwei verschiedene Welten, die treffen sich unter dem Kreuz des Herrn Jesus, die kommen zusammen und mit einmal ist da eine Einheit da, die vorher gar nicht da war. Paulus erkennt, seine pharisäische Gerechtigkeit ist eine Beleidigung Gottes und bricht zusammen und will nur noch die Gerechtigkeit des Herrn Jesus. Und Herodian erkennt, dass er an Gott vorbeilebt, ihn die Welt nicht satt machen kann und dann kommt der Herr Jesus und beide haben den gleichen Ruhm. Nur mein Ruhm ist der Herr Jesus. Ja, und im Himmel freue ich mich mal, den Herrn Jesus zu sehen, aber ich finde es auch spannend, die mal alle kennenzulernen. Von denen wir jetzt hier lesen und von denen wir was hören. Paulus hat eine gewisse Systematik bei seinen Grüßen. Und zuerst ist der Sklave des Aristobulus dazwischen den Herodian und dann die Sklaven von Narzissus. Und es kann sein, dass der Herodion eine Anstellung hatte im Hause des Aristobulus. Das heißt, er war vielleicht so eine Art Sekretär und er erfährt die Macht der Gnade. Und wir sehen wieder, bei dem Herrn Jesus ist keines unmöglich. Wir dürfen die Hoffnung nie aufgeben, dass der Jesus Menschen zu sich ruft. Und obwohl er der Verwandte von Paulus war, steht er in der Grußliste schon ziemlich weit hinten, weil im Reich Gottes gelten andere Regelungen. Die wichtigste Verbundenheit ist die Verbundenheit bei dem Herrn Jesus. Und jetzt kommt noch die von des Narzissus Gesinde im Vers 11. Also es gibt eine schöne Quizfrage. Nenne mir einen Vers im Neuen Testament mit vier Tieren. Weiß jemand einen Vers im Neuen Testament mit vier Tieren? Gibt es nur einen, und das ist Matthäus 10, Vers 16. Siehe, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe, drum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Vier Tiere. Schafe, Wölfe, Schlangen, Tauben. Und das ist vielleicht die beste Beschreibung von diesem Sklavenhaus des Narzissus. Der Narzissus, der war sehr bekannt. Drei große Geschichtsschreiber, Plinius, Tatius und Suetern, berichten von ihm. Narzissus war ursprünglich Sklave von Kaiser Claudius, weil er sehr ehrgeizig und sehr schlau war, gewann er großen Einfluss auf den Imperator. Man merkt ja schnell, wer ist schlau, wer kann was, und dann fange ich mich an, auf den zu verlassen, dann fange ich an, auf den zu hören, weil er irgendwie schlau ist. Ja? Und der hat so viel Einfluss gewonnen, dass der Claudius ihn freiließ und ihn zu seinem Ratgeber machte. Und mit einmal war der niedrige Sklave mächtig und hatte riesen Einfluss, und wer sich ihm in den Weg stellte, war ganz verloren. Aber der hat so böse Intrigen gemacht, die waren so böse, dass sie aufgedeckt wurde und am Ende wurde er hingerichtet. Aber zwischendurch hatte er eben diesen Posten gehabt, Ratgeber von Kaiser Claudius, voller Intrigen, Narzissus, ein völliger Narziss, könnte man sagen. Und dort in einer Stadt, wo die Jünger des Herrn gehasst waren, verleumdet wurden, gab es in diesem Haus des Narzissus Gläubige. Ja, dort in den Versammlungen hörten die von den Dienern, die Sklaven des Narzissus, hörten sie die Stimme des guten Hirten. Und sie konnten nur hören, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Ja, jetzt muss ich wieder zu diesem Wolf, zu diesem Narzissus nach Hause und seine Befehle ausführen und muss mit seinen Intrigen und seinem schrägen Charakter und seinem Jähzorn und alles klarkommen. Und so geht eigentlich an ihn noch die Bibel in Erfüllung. Es ist die Stellung eines Christen, ist Schafe unter den Wölfen. Calvin musste aus Frankreich fliehen, Luther musste auf die Wartburg gebracht werden, und als die ersten reformatorischen Märtyrer verbrannt wurden, jubelte Luther, weil er hat gesagt, jetzt zeigt sich, wir sind echte Christen. Die Welt hat den Wolfscharakter, aber wir sind echt. Und das Zeichen, dass wir verleumdet werden, dass man uns auslacht, ist, es gehört, das ist das Zeichen dafür, dass wir echt sind. Und diese Sklaven grüßte der Apostel Paulus, und er wusste um deren armes Los. Aber sie hörten dort, dass sie in der Versammlung, sie sind Geliebte des Herrn, der Herr starb für mich. Du musst nicht mehr bitter sein, der Herr hat dich angenommen, du bist eine neue Kreatur. Und jetzt ist das interessant, die Strategie von Apostel Paulus, er schreibt nirgendwo, Sklaverei ist Sünde, ist böse. Er sagt schon, die ihr Sklaven seid, brauche ich deinen Herrn, und die ihr Sklavenhalter seid, behandelt sie als Brüder eure Sklaven. Ja? Für einen Sklaven setzt er sich sogar ein, ja, das ist der Philemon-Brief, der ist nur geschrieben wegen einem entlaufenden Sklaven. Das ist auch ein sehr interessanter Brief. Paulus macht keine Revolution, aber er gibt den Sklaven einfach einen Adel. Ja? Er sagt, sie sind genauso Brüder wie du und ich, und passt auf, ihr dient auch einem himmlischen Herrn. Und es ist interessant, ja, er gibt ihnen die Kraft, Ja zu sagen zu einem schweren Lebensweg, auf dem sie geführt wurden. Und obwohl Christen nicht politisch aktiv waren, wurde dadurch die Sklaverei abgeschafft. Luther wollte auch keine eigene Kirche gründen, er folgte nur seinem Gewissen, und das hat Sprengkraft. Sprengkraft hat nicht, Revolution zu machen und überall. Sprengkraft hat, ich folge meinem Gewissen und bin treu im Kleinen. Das hat Sprengkraft. Das ist Öffentlichkeitsarbeit. Was ich im Verborgenen tue, wird in der Öffentlichkeit offenbar werden. Christen sind nicht harmlos, sondern wo Christen hinkommen, gibt es Humor. Und zwar heißt es hier, des Narzissus Gesinde in dem Herrn. Also in dem Herrn, sie lebten am Herzen Gottes, sie waren geborgen in Christus, Ja, der Kurfürst Friedrich hat gesagt, Luther, ich werde dich beschützen. Und Luther sagt, nein, nein, du beschützt mich nicht, ich beschütze dich mit meinen Gebeten. Das ist, ich bin im Herrn geborgen. Jetzt kommt Vers, ich wollte noch was vorlesen zu diesen Lebemännern, das wollte ich in der ersten Stunde schon vorlesen. Fand ich sehr interessant. Du kannst mit dem Wasser der Philosophie gewaschen sein, du kannst dich mit Bier oder Schnaps volllaufen lassen und deine Adern mit Drogen vollpumpen. Du kannst aus dem Ozean der Weltreligion Weisheit schlürfen, du kannst aus den trüben Tümpeln der Horoskope und Wahrsagern saufen, du kannst das eiskalte Wasser des Atheismus und der Gottesleugnung schlucken, aber deine Seele wird dabei verdursten. Und so ging es den Aristobulus, so ging es den Narzissus, so ging es nicht den Apelles, so ging es nicht denen, die dort in der Gemeinde in Rom das Lebenswasser gefunden haben. Vers 12. Grüßt die Tryphäner und die Tryphoser, welche in dem Herrn gearbeitet haben. Grüßt Persis, meine Liebe, welche in dem Herrn viel gearbeitet hat. Und jetzt geht es um die Frauen, um die Schwestern der Gemeinde. Ja, und die Frauen sind in der Bibel total wertgeschätzt. Ja, in der Zeit, als sich die Griechen unterhalten haben und über die Frage diskutiert haben, ob die Frau überhaupt eine Seele hat, wurde in Israel schon das Buch Ruth geschrieben. Frauen waren schon in Israel bekannt und waren Vorbilder. In einer Welt ohne Gott waren Frauen lediglich Objekte für die Lust der Männer, willenlose Sklavinnen. Ja, und in einer Zeit, wo vor Gericht die Aussage einer Frau keinen Wert hatte und nichts gegolten hatte, waren die ersten Zeugen der Auferstehung Frauen gewesen. Und Paulus sagt in seinem Brief, hier ist weder Mann noch Frau. Deborah war eine Generälin in Israel, hat das Volk, ist vor dem Volk vorangegangen in den Kampf. Und hier geht es um Frauen in der Gemeinde in Rom, die geadelt waren. Das Evangelium hat sie erlöst. Und jetzt kommt hier ein Riesenzündstoff. Also eigentlich, ich würde mir das gar nicht trauen, das so zu schreiben. Es ist schon, ja, drei Frauen. Paulus schreibt einen Brief an eine Gemeinde. Und jetzt, ich setze jetzt hier mal Namen ein von uns, ja. Also ich grüße die Tryphäner und die Tryphoser, welche im Herrn gearbeitet haben. Grüß Persis, meine Liebe, mit welchen im Herrn viel gearbeitet hat. Also jetzt sage ich mal, grüß die Anke und die Christina, welche im Herrn gearbeitet haben. Und jetzt grüßt die Monika, meine Liebe, welche viel gearbeitet hat in dem Herrn. Ganz schön krass, oder? Paulus, einfach drauf los. Die haben gearbeitet, aber das ist meine Liebe, die haben viel gearbeitet. Ja. Paulus nimmt auf eventuelle Eifersüchteleien überhaupt gar keine Rücksicht. Warum? Genau wegen dem, was er schrieb. Ich bin gekreuzigt, nicht mehr lebe ich. Christus lebt in mir. Wir sind oft gekränkt, suchen die eigene Ehre, weil unser Ich noch so groß ist, weil ich nicht genug geachtet habe. Aber alle drei haben in den Herrn gearbeitet. Alle drei Frauen suchten nicht mehr sich, sie suchten auch ihre eigene Ehre. Nicht mehr. Sie suchten Christus als den Gekreuzigten. Und das ist doch schön, dass die Tryphäner und die Tryphoser hoffentlich nicht eifersüchtig waren auf die Persis, weil die jetzt besonders genannt wird als gibt und besonders viel gearbeitet hat. Nein, die haben sich vielleicht gefreut. Mensch, die Persis stimmt, die opfert sich wirklich sehr auch. Schön, wir können dir das, dass sie in diesem Brief besonders erwähnt wird. Es wäre mal spannend, später auch mal Zeugnisse zu hören, ob sie sich vielleicht einen Frauenkreis hatten, ja, und wie auch sie erkannt haben, dass sie arme Sünderinnen sind, auf die Gnade angewiesen worden sind. Der erste Gläubige in Europa war eine Frau, ja, es war die Lydia. Ihr tat der Herr das Herz auf. Ja, wie es auch für eine Frau schön ist, das völlige Heil in Jesus Christus zu erfahren. Tryphäner und Tryphoser waren wahrscheinlich Schwestern, heißt übersetzt Üppigkeit, Wollust, Luxus, Schwelgerei. Ebenso Rom. Und aus solchen Milieu, Schwelgerei, Üppigkeit, Luxus, zog sie der Herr Jesus zu sich. Sie haben gemerkt, die Welt kann mich nicht mehr satt werden. Die Welt kann mich nicht satt machen. Ich habe auch eine Auslegung dazu gelesen von Rosenius. Er sagt, in der Gemeinde führten selbstverständlich die Männer das das Wort, aber die Frauen, sie haben auch, das sehen wir auch in einem Neuen Testament, auch Frauen haben geweissagt, also Reden zur Erbauung, Ermahnung und Tröstung. Sie haben unterwiesen, sie haben ermutigt, sie haben gemahnt, sie haben gedient und alle Möglichkeiten, die Brüder in der Gemeinde haben, auch genau die gleichen Möglichkeiten haben Schwestern auch im privaten Rahmen. Sie können auch das Wort weiter sagen, trösten, ermahnen, von Gott reden, das Zeugnis geben und. Was öffentlich Männer in der Gemeinde tun, können die Frauen alles in einen anderen Rahmen tun. Das haben diese drei Frauen getan. Haben sich nicht hingestellt, man kann nicht mal predigen, aber sie haben gepredigt, wo immer sie konnten. Römer 16, Vers 13, grüßt Rufus, den Auserwählten in dem Herrn und seine und meine Mutter. Ja, nur mal gucken, wir wollen nicht platt. Oh, wir sind schon über der Zeit. Dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle mal einen Schluss und wollen wir aufstehen und den Herrn Jesus danken für seine Gnade und mit, so Gott will, beim nächsten Mal weitermachen.
Danke, dass du uns lieb geachtet hast und dass wir wertvoll bei dir sind. Und das wollen wir auch immer mehr und wollen auch immer mehr wachsen in der Beziehung zu dir. Dass es uns nicht, dass es uns egal ist, was die Welt denkt, sondern dass du uns wichtig wirst, dass unsere Beziehung zu dir wächst und dass wir alles, was wir tun, nur für dich tun. Wirke doch das auch in meinem Leben, in unserem Leben, dass unser Leben ein Wohlgeruch ist, ein Abglanz deiner Herrlichkeit. Und danke für dein Reden und bitte segne uns auch in der kommenden Woche. In allen Kämpfen, die wir haben, bitten wir dich, dass du uns auch den Sieg gibst. Amen.
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 Und danke, Herr Jesus, dass wir auch durch den Paulus sehen können, dass du Herzen veränderst, dass du ihn Augen der Liebe geschenkt hast, Worte der Achtung, weil er das selber erfahren durfte und weil er sich selber nicht mehr für wichtig geachtet hat. Herr Jesus, hilf auch uns, dass wir den Nächsten mit deinen Augen sehen dürfen, dass wir uns unter den anderen stellen. Schenk du uns diesen Dienemut, diese Windigkeit und dass wir nicht das Unsere suchen, sondern dass wir doch das suchen, was dem Nächsten hin zu dir dient.
Amen.
Amen.
Amen. Herr, danke, dass du dein Reich baust. Danke, dass du Niedriggestellte zu dir ziehst, dass du Hochgestellte zu dir ziehst. Danke, dass wir das erfahren dürfen, dass wir in dir alle eins sind. Deine Gnade und deine Liebe für uns alle da ist. Hilf, dass wir noch mehr lernen, in Einheit zu wachsen, in deiner Liebe zu wachsen, in deiner Gnade zu wachsen. Danke, dass du allein die Seele satt machen kannst. Danke für das, was du in Rom getan hast. Bitte nicht auch für uns, dass dein Reich kommt, dein Wille geschieht, dass du Gnade und Segen schenkst zur Wortverkündigung. Sei auch bei denen, die jetzt nicht hier sind, bei denen, die online dabei sind, stärke sie und segne sie. Danke, dass du deine Hand über uns hältst, lieber Herr. Amen.
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 Vielleicht noch...